Meine Damen und Herren, ich freue mich. Heute habe ich einen wirklich besonderen Gast. Sie kommt von weit her, sie ist couragiert, sie ist mutig und hat ein unglaublich herrliches Lachen. Ich begrüße Stella Dädchen.
Guten Tag.
Liebe Stella Dädchen, du bist jetzt seit einigen Tagen in Deutschland. Dein Lebensmittelpunkt ist aber Nepal. Was vermisst du am meisten, wenn du in deiner alten Heimat Deutschland bist?
Naja, von Nepal vermisse ich schon das Gewusel auf der Straße, das Miteinander, das laute Lachen der Leute, der Austausch, der Zwischenmenschliche, der, ja.
Und möchtest du manchmal uns Deutsche dann an den Schultern anfassen und rütteln und sagen, Kinder, wacht auf.
Es manchmal geht, gerne, ja. Und sagen, das Leben ist nicht so schwer, besonders eures nicht. lacht ein wenig mehr, nimm es nicht ganz so schwer. Ja.
Deine Motivation, so vielen Menschen zu helfen, liegt, glaube ich, sehr in deiner Kindheit begründet. Du hast eine tolle Mutter gehabt. Mhm. Du bist bei Frankfurt groß geworden, mhm, im Taunus. Aber du hast einen prügelnden Vater zu erleiden gehabt.
Ja, das war, also ich hatte beides eben. Ich hatte sehr viel Liebe von meiner Mutter und meiner Großmutter, sehr viel Verständnis. Ich hatte Gott sei Dank eine humanistische Bildung, die mir die Welt eröffnet hat, die ich heute lebe. Und ich denke, mein Vater, der hat mich, wahrscheinlich hat er mir mehr geholfen als geschadet, denn dadurch musste ich stark werden.
Mhm. Ja. Aber war, als du eine junge Frau warst im Taunus, war schon am Anfang der Wunsch da, ich möchte in einen sozialen Beruf, ich möchte den Menschen wo auch immer auf der Welt helfen, oder waren da zunächst ganz andere Pläne?
Ja, da waren andere Pläne. Also es ging ein bisschen durcheinander. Ich hatte einerseits, ich habe eine Musical-Ausbildung gemacht, also es hat mich doch schon irgendwie auf die Bühne gezogen. Theater war meine große Leidenschaft und das musste ich einfach probieren. Andererseits, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich eben doch auch immer soziale, also ich hatte immer den Wunsch, die Welt etwas schöner zu machen und wenn es nur die Welt um mich herum ist. Mhm. Und im Endeffekt habe ich dann wirklich die Chance bekommen, durch meine Projekte eine Menge Menschen berühren zu dürfen.
Du bist auf Reisen gewesen in Indien, mhm, als ganz junge Frau.
Genau.
Und die vielfach von dir berichtete Geschichte, das Treffen mit einem Leprakranken hat dein Leben verändert. Bist du, das ist meine Frage, die sich mir geradezu aufdrängt, bist du mutig?
Ich denke schon. Also ich bin abenteuerlustig. Ich schaue gern über den Tellerrand. Mich interessieren immer die Ecken in den Dingen. Also der ausgetretene breite Pfad, der hat mich noch nie interessiert.
Ja. Und du hast keine Angst vor dem Fremden?
Nein. Im Gegenteil, das eröffnet ja eine neue Welt. Man kann ja etwas lernen, wenn man sich dem Fremden hingibt.
Lepra, eine Krankheit, die wir hier in Deutschland Gott sei Dank nicht kennen, nicht mehr kennen. Mhm. Früher nannte man das Aussatz. Der Begriff, ich habe nachgelesen, ist erst seit dem 18. Jahrhundert gebräuchlich. Und Lepra kommt aus dem Griechischen und heißt sinngemäß schuppig, Lepros. Hast du nie die Sorge gehabt, dich selber zu infizieren?
Doch, natürlich. Denn als ich dort ankam, es gab damals noch kein Internet. Also ich sage immer, das war das echte Leben noch. Da musste man sich seine Informationen verdienen. Ja. Da konnte ich nicht einfach googeln, was ist Lepra. Und als ich das erste Mal diese Menschen sah, die so monströs aussahen und mir kam es vor, als warten sie auf ihren Tod am Straßenrand. Und ich sah ja auch, dass die indische Bevölkerung keinen Austausch mit ihnen pflegt. Also es werden kleine Münzen auf den Boden geworfen, die kratzt sich dann der Lepramann zusammen und steckt sie eben in einen schmutzigen Beutel. Aber keiner spricht mit ihnen. Also keiner fragt, wie geht's dir heute oder sowas. Und das konnte ich natürlich beobachten und da dachte ich auch, um Gottes Willen, das wird furchtbar ansteckend sein. Und ich habe mich dann auch erstmal nur vorbeigegangen. Geschlichen. Aber als dann der erste Kontakt da war und ich sah, wie eben diese Kranken meine Aufmerksamkeit so aufsogen, also die badeten förmlich da drin und jedes Lächeln war so gut geschenkt, denn es hat sich sofort wie ein Lauffeuer unter ihnen verbreitet. Da habe ich dann gesagt, jetzt lass mal deine Angst nicht zu. Wie gesagt, ich kannte Lepra eigentlich nur aus der Bibel, Papillon, Ben-Hur. Da wird aber nicht gesagt, dass es eine heilbare Krankheit ist, dass sie zu bekämpfen ist. Und ich dachte mir, also Angst trennt. Ich darf die Angst jetzt nicht zulassen. Und aber, und so habe ich mich dann trotzdem ihnen angenähert.
Aber liebe Stella Detjen, viele, die uns zuhören, haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass man so Momente im Leben hat, wo man das Leben gänzlich ändern kann.
Genau.
Das hat man naturgemäß häufiger, wenn man jung ist und leider etwas weniger, wenn man älter wird. Mhm. Das war ja eine Entscheidung, die war doch aus meinem Gefühl sehr spontan getroffen.
Ja.
Denn ursprünglich bist du nach Indien gefahren, um zu fotografieren, um als abenteuerlustige junge Frau ein neues Land kennenzulernen.
Genau. So. Ich hatte ein glückliches Leben. Ich lebte in Italien, Rom. Das war mein höchster Traum.
Ja, aber bist du dann zunächst nochmal zurückgefahren und hast deinen Haushalt aufgelöst in Italien, hast gesagt, Kinder, ich mache was anderes?
Nicht wirklich. Also ich bin erstmal geblieben, so lange wie mein Geld gereicht hat und habe dann immer in meiner WG angerufen und habe gesagt, ich komme dann noch irgendwann. Ihr könnt das Zimmer schon mal untervermieten, aber irgendwann komme ich bestimmt wieder. Denn ich wollte das Leben in Rom auf jeden Fall wieder aufnehmen. Also ich habe gedacht, Indien, als ich erstmal erfuhr, Lepra ist heilbar, dachte ich mir, das dauert 2 Jahre. Und dann habe ich eben gedacht, naja, 2 Jahre, ich bin jung, die habe ich. Und dass sich daraus dann eine wirkliche Lebensaufgabe entwickelt, das ergab sich erst Schritt für Schritt. Also es kam dann immer wirklich ein Projekt aufs andere. Also habe ich immer wieder die Entscheidung verzögert, ob ich noch länger bleibe oder ob ich doch wieder zurückgehe. Irgendwann war natürlich auch mein Zimmer weg.
Ja.
Ich musste aber schon immer so alle 1,5 Jahre nach Europa zurückkehren, denn ich konnte durch diese Arbeit ja kein Geld verdienen. Im Gegenteil, es war schwer genug, überhaupt genug Geld für die Hilfsleistung aufzubringen. Das heißt, ich bin dann immer zurück und habe in Deutschland im Altenheim gearbeitet, um mir eben das Geld für Indien wieder zu verdienen. Und so in 1-2 Monaten mit täglichen Doppelschichten hatte ich dann 1-2 Jahre Indien in der Tasche, wenn man dort bescheiden lebt. Und ich habe mit Leprakranken gelebt. Das heißt, ich konnte mir selbst auch nicht viel leisten. Da wäre ich mir komisch vorgekommen. Also damals hat eine Mark am Tag gereicht.
So. Aber ich versetze mich jetzt mal in die Rolle deiner ganz offensichtlich wunderbaren Mutter, die plötzlich zur Kenntnis nehmen muss, dass ihre einzige Tochter in Indien sich unter Leprakranken aufhält. Mhm. Also die Tochter ist weit weg und bringt sich auch noch in eine gewisse Gefahr.
Völlig, ja.
Es gab sicherlich auch Freunde, die gesagt haben, Stella, denk noch mal nach.
Na klar, die haben mich alle als verrückt erklärt. Ja.
War trotzdem diese Entscheidung in dir glasklar? Oder hast du nochmal gezögert?
Die war glasklar, denn es war einfach wirklich niemand da, der dieser Gruppe von Menschen beistand. Also wäre jemand anderes gekommen, ich hätte sofort übergeben und hätte gesagt, bitte mach du mal weiter, ich habe nämlich auch noch ganz viel Pläne. Ja. Aber das ist nicht passiert und mir war es in dem Moment wirklich wichtiger, denen beizustehen. Ich hatte ihnen auch mein Wort gegeben. Ich hatte gesagt, ihr seid meine Brüder, meine Väter, meine Großväter, meine Großmütter. Also wir hatten ja dann sowas wie ein Familienverhältnis. Und meine Mutter, Gott sei Dank, die war Oberstudienrätin, hatte eh immer viel mit jungen Menschen zu tun, hat auch immer die gefördert, die vielleicht etwas schwierig waren. Die hat Gott sei Dank ihre Angst unterdrückt. Sie wusste, wenn sie kann mich nicht bremsen. Also mein bester Freund sagt heute noch, du hast so gebrannt.
Ja.
Egal, was wir gesagt hätten, du wärst nicht gekommen. Und so war es auch und das wusste sie. Und da hat sie mich lieber unterstützt.
Und das Schöne ist, meine Damen und Herren, das können Sie ja leider nicht sehen, weil hier keine Webcam hängt. Stella Detjen lacht die ganze Zeit, während sie von ihrer Arbeit berichtet, von ihrem Leben berichtet. Das Wort Abenteuer, lustig, so ist ja auch das Wort. Das findet eine Entsprechung in Stella Detjens Gesicht. Du sprichst Hindi?
Ja.
Und du sprichst Nepali?
Ja. Ich spreche aber ein sehr einfaches. Ich habe es nämlich mit den Straßenleuten gelernt. Also egal, wo ich mich in Indien aufhalte oder in Nepal, die sagen sofort, Benares. Also es ist so wie ein Schwarzer, der richtig bayerisch spricht. Ja. So spreche ich eben dort anscheinend den Dialekt. Ja.
Ich möchte noch einmal auf deine Kindheit und Jugend zurückkommen. Du wolltest zum Theater gehen, du wolltest zum Musical, Schauspielerin werden mit dem Fokus auf
Theater.
Theater. Ja. Warst du sehr literarisch interessiert?
Ja. Also Bücher sind mein Leben. Also ich lese lieber, als dass ich Filme schaue, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, die Bücher haben verhindert, dass ich in Indien nicht völlig verrückt geworden bin, auf jeden Fall. Also jede freie Minute, die ich hatte, habe ich gelesen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie mir indische Freunde und Bekannte sagten, wenn ich abends ein Buch hervorzog, Now, nighttime coming, no thinking.
Ja, no so, thinking.
Genau, hör auf zu denken. Also sie dachten immer, ich belaste mich durch die Bücher. Ja. Und ich habe gesagt, nee, das ist meine große Freude.
Wir werden gleich umfänglich über Indien, über Nepal, über deine Arbeit sprechen. Aber es ist ein guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass jeder Gast drei Musikstücke mitbringen kann, die ihm, dem Gast, etwas bedeuten. Und du hast dir gewünscht von, ungewöhnlich, von Schiller, der Prophet, gesprochen von Otto Sander.
Eine tolle Stimme.
Warum das? Was war...
Ja, es kommt aus dieser Platte Weltreise und das war ungefähr die Zeit, mein Indienbeginn und diese... Platte damals hat mich eben begleitet und der Prophet, es geht halt um die Liebe und ich muss sagen, für mich ist die Liebe die einzige Kraft, die wir haben in dieser Welt, also die ist mein Motor und dieses Gedicht spiegelt einfach viel wider, was ich empfinde.
Freuen wir uns auf Otto Sander.
Winkt dir die Liebe, so folge ihr, sind auch ihre Wege hart und steil und umfahren dich ihre Flügel, so ergib dich ihr. Mag auch das unterm Gefieder verborgene Schwert dich verwunden. Und redet sie mit dir, so trau ihrem Wort. Mag auch ihre Stimme deine Träume erschüttern, wie der Nordwind den Garten verwüstet. Liebe gibt nichts als sich selber und nimmt nichts als aus sich selbst heraus. Liebe besitzet nicht und lässt sich nicht besitzen, denn Liebe genügt der Liebe.
Ach, man möchte es im Grunde nochmal hören.
Genau.
Das wunderschöne Otto Sander hat gesprochen für Sie, meine Damen und Herren, und für Stella Dethchen, die heute zu Gast ist bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Diese enorme Liebe, liebe Stella, mit der Sie Indien überschüttet haben, wurde der immer entsprochen? Ich meine, die indischen Männer, Indien ist ja leider sehr in den Schlagzeilen hier, durch Übergriffe indischer Männer auf indische Frauen.
Ja.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Das war wirklich fürchterlich. Also dieser Liebe wurde nicht entsprochen, ja. Um die Frage zu beantworten. Mit den armen Leuten schon. Also da floss die Liebe. Die Bevölkerung sah mein Engagement etwas anders. Also ich habe sehr viele Androhungen bekommen. Es hieß, wenn du weiter mit Leprakranken zu tun hast, dann bekommst du in unseren Teeshops keinen Tee mehr, du kannst in unseren Restaurants nicht mehr essen, du bist nicht mehr willkommen. Es ging sogar so weit, dass mir Leute aus der Bevölkerung angedroht haben, sie würden mir Benzin überschütten und mich anzünden, wenn ich weiterhin mit Leprakranken meine Zeit verbringe. Und ich hatte mal eine strangulierte Ratte an Türrahmen genagelt als deutliche Warnung, hör auf damit. Also... die haben mein Engagement nicht verstanden. Es bricht natürlich auch ein wenig ihr Kastensystem und ihre Gewohnheiten auf, ist klar. Deshalb kann ich das auch nicht erwarten. Gut, gegen die Angriffe der Männer habe ich versucht, mich zu schützen, indem ich gelernt habe, mich zu verteidigen. Also das eben nicht still zu ertragen, sondern mich zu wehren.
Also haben Sie...
Geschrien, geschlagen, alles, was ich konnte. Also ich hatte auch einen Stock in der Hand zum Teil. Es ging nicht anders. Sonst wäre ich heute nicht mehr hier.
Und was du mir erzählt hast, bevor wir diese Aufzeichnung hier in Hamburg begonnen haben, dass deine blonden Rasta-Locken, Haare, auch
damit zu tun haben.
Damit zu tun haben.
Genau. Denn ich hatte damals lange blonde Haare und die indischen Männer fanden das ganz toll und sagten immer, oh, your golden hair. Und da kam ich immer gleich so wie das kleine Naivchen irgendwie rüber und sie fanden mich irgendwie niedlich. Und da die mir wirklich auf die Pelle rutschten, also jedes Mal, wenn ich irgendwo auf dem Markt irgendwas kaufen wollte, hatte ich eine Hand an meinem Körper und... da dachte ich mir, diese Frisur, das ist keine Frauenfrisur in Indien, die mögen die nicht. Und deshalb habe ich mir eigentlich damals die Frisur zugelegt, dass es dann ein Dauerzustand bleibt und ich heute meine Dreadlocks als Luftwurzeln brauche.
Als Luftwurzel.
Genau, das sind so meine kleinen Antennen.
Das heißt, die ziehen sozusagen Energie
irgendwo
aus dem Universum.
Irgendwo muss man ja verwurzelt
Universum.
Sein. Also wenn ich schon kein echtes Haus, keine Heimat in dem Sinne habe, dann sind es halt die Luftwurzeln.
Und du hast einen schwarzen Dobermann dir auch zugelegt.
Genau, weil ich wusste, dass die Inder Angst haben vor ganz schwarzen Hunden, denn die glauben, das wäre eine Inkarnation eines Dämonen. Und das habe ich dann gleich bedient und habe mir eben einen ganz, ganz schwarzen Hund zugelegt, aus Europa mitgebracht. Die war größer als jeder Straßenhund, der da rumlief. Und 9 Jahre lang war sie an meiner Seite, hat mich schwer verteidigt. Sie hat wirklich immer auch nur die richtigen gebissen. Also die war ja nicht tollwütig oder so. Und dann wurde sie mir mit Rattengift vergiftet.
Das, was du in Indien erlebt hast, obwohl du mit so viel Enthusiasmus und so viel Liebe dorthin gegangen bist, ist die Folge dessen, was du dort erlebt hast, deine Verschiebung des Fokus von Indien auf Nepal? Hat das eine Rolle gespielt?
Auch, aber nicht nur. Also ich habe Nepal sogar noch vor Indien kennengelernt auf meiner ersten Rucksackreise und war sehr angetan von diesem Land, denn die Menschen sind so bodenständig, demütig, tolle Menschen und so unaufgeregt im Gegensatz zu Indien. Indien ist immer laut, immer überbevölkert, ein einziges Chaos, ein Gemisch an Tönen und ja.
Ich kenne Kalkutta ganz gut, oder genau, Kolkata, ja. Und bin auch mit großer Begeisterung dort 3-4 Mal gewesen, aber mich hat die Aggressivität dann doch auch gestört.
Und die findet man in Nepal nicht. Und ich habe mich eigentlich Nepal zugewandt, als meine Projekte größer wurden, als mir neue Chancen in die Hand gelegt wurden, weil wir einfach mehr Spender und Paten gefunden haben, die sich mit meiner Sache verbunden haben. Und da wusste ich, ich kann jetzt entweder noch weitere Kinderheime in Indien aufmachen. Das war aber jetzt nicht wirklich mein Ziel, Kinder rauszuholen und dann in einem Heim behütet aufwachsen. Das ist jetzt nicht wirklich die Hilfe, die ich geben wollte. Ich wollte eigentlich mehr verändern, wie jetzt zum Beispiel, wie ich es in Nepal tun kann. Ganze Regionen, ganze Themen anstoßen für Frauen, für Kinder, gegen Kinderehen und so weiter. Und Nepal ist noch mal ärmer. Deshalb bin ich nach Nepal gegangen, weil ich mir dachte, dieses kleine Land zwischen den beiden Supermächten, Indien und China, kann sich selbst nicht helfen. Indien könnte das. Indien ist gar nicht mal so ein armes Land. Ich meine, die fliegen zum Mond, ja. Die haben ein super Militär, ja. Die haben eine Formel-1-Strecke mittlerweile. Sie könnten ihren Armen helfen. Dass sie es nicht wollen, das werde auch ich nicht ändern können, egal wie lange ich da bleibe. Nepal dagegen, die Regierung hat wirklich nichts. Sie kann ihren Leuten nicht helfen. Die Leute leben oben in Dorf, in kleinen Bergdörfern. Dort gibt es nur eine Ernte im Jahr. Da muss man eben dann andere Lösungen finden. Und das hat mich gereizt.
Bevor wir über Nepal sprechen, ich möchte noch mal den Scheinwerfer auf die Leistung legen, die du in Indien hinterlassen hast. Mhm. Wie viele, wenn du noch mal mir mithilfst, die Bilanz zu zählen. Wie viele Geburtshäuser, wie viele Kinder?
Die sind in Nepal. Genau. In Indien hatten wir 3 Kinderheime, in denen wir über 120 Kinder großgezogen haben. Und dann haben wir 13 Slum-Schulen gegründet für Kinder, die sonst Müll aufsammeln müssen und dadurch nicht zur Schule gehen können, weil, wenn sie damit fertig sind, nachmittags eben kein Unterricht mehr stattfindet. Und wir haben eine Menge für die Kinderrechte in den Dörfern getan.
Und nun
natürlich für die Leprakranken, aber das hatten wir, das ist ja selbst so. Ja.
Aber das warst ja nicht nur du. Mittlerweile, Back to Life ist diese wunderbare Organisation, die du ins Leben gerufen hast. Wie viele Menschen arbeiten mittlerweile für Back to Life?
Also insgesamt sind das 140 Leute in den beiden Ländern gewesen. Also jetzt in Nepal haben wir ungefähr 80. Und in Deutschland ist mein Büro sehr klein, weil ich natürlich nicht möchte, dass viel Spendengeld hier abgeht. Ich brauche aber jemanden, der das verwaltet, also der die E-Mails beantwortet und natürlich auch meine Termine macht und so weiter. Also in Deutschland sitzen nur 3, die arbeiten allerdings für 6. Also so ist es. Und dann habe ich noch eine wunderbare freiwillige Seele an meiner Seite. Eine Frau, die mit ihrer Berufstätigkeit aufgehört hat und gesagt hat, sie möchte gar kein Geld verdienen. Sie setzt sich freiwillig in mein Büro und arbeitet eben unentgeltlich mit, ganz fantastisch. Ja.
Wir reden über Nepal. Nepal, du hast es eben schon erwähnt, hat 2 große Nachbarn, China und Indien. Nepal ist ein Binnenland, ein Binnenstaat. Ich fand interessant, ich habe nochmal nachgelesen, über 40% des Landes liegen über 3000 Meter hoch. Himalaya ist quasi ein Großteil des Landes. Und der Mount Everest ist da mit 8.848 Metern der höchste Berg unserer Erde. Nepal hat meines Wissens auch ein Kastensystem.
Ja.
Ist das durchlässiger als das indische?
Ein wenig, ist es. Also es gibt natürlich auch die Unberührbaren, die mehr oder weniger ausgeschlossen sind, die zum Beispiel in manchen Dörfern die Brunnen nicht benutzen dürfen und dann eben weiterlaufen müssen, um ihr Wasser zu holen. Das gibt es dort leider auch noch. Aber generell sind die Frauen besser gestellt und die Kasten etwas durch. Zum Beispiel Buddhisten können Hindus heiraten und umgekehrt. Das ist schon mal sehr, sehr schön. wer das macht, hat ganz viele Festivals im Jahr, eigentlich sehr geschickt.
Und das Frauenbild ist ein
Gott sei Dank
moderneres.
Die Frauen sind stärker.
Die Frauen sind stärker.
Ja, sie trauen sich zu wehren, sie trauen sich Sachen einzufordern und werden nicht ganz so beschnitten.
Das Land war wirtschaftlich auf einem ganz guten Weg. Mhm. Wir wollen nicht verschweigen, auch dort gibt es Korruption.
Natürlich.
Bei der Polizei, in der Regierung. Bis ein Erdbeben im Mai 2015 viele Träume wieder zunichte gemacht hat.
Allerdings.
Daraufhin hast du noch mehr Kraft investiert, als ohne dies schon. Wenn Menschen das Wenige, was sie haben, wieder verlieren, ist da nicht erstmal die erste Problematik, wie kann ich diese Traumata, diese unbewältigten Vergangenheitserlebnisse irgendwie in den Griff kriegen? Ist das nicht erstmal das Allerwichtigste?
Ja, also ich meine natürlich zuerst die Soforthilfe. Also erstmal ging es ums blanke Überleben, also den Leuten Kochgeschirr, Nahrungsmittel und Tabletten für Trinkwasser und so weiter zu geben, Zelte, damit sie überhaupt obdachlos, wie sie dann nun mal waren, vor allem oben in den Bergen, da ist es nachts furchtbar kalt. Der Monsun begann dann auch direkt nach dem Erdbeben, einen Monat später. Das war ganz furchtbar, denn bis dahin konnte sich noch keiner neues Obdach schaffen.
Wie sehr war das Land zerstört, wenn du mal...
Also ich würde sagen 40% waren, waren richtig schwer betroffen, also insofern, ja.
Und wie weit ist der Wiederaufbau heute?
Naja, es hat natürlich sehr lange gedauert. Also nochmal kurz zu den Traumata. Wir haben damals, also 30.000 Klassenräume sind zusammengebrochen bei diesem Erdbeben. Das Dramatische war, Gott sei Dank, war das Erdbeben an einem Samstag. Wäre es nicht an einem Samstag gewesen, hätten wir vielleicht eine 500.000 oder noch mehr tote Kinder gehabt in diesen Klassenräumen. Samstag ist der einzige schulfreie Tag in Nepal. Gott sei Dank waren die Kinder zu Hause und die meisten Väter auch. Und natürlich haben wir dann erstmal angefangen, also es hieß, 1 Million Kinder werden ohne Schulzugang bleiben durch die fehlenden Schulgebäude. Und es ist natürlich furchtbar wichtig, also wenn diese neue Generation ohne Zugang zur Schule aufwächst, dann kann das Land sich nicht weiterentwickeln. Dann ist ganz, ganz klar vorsehbar, dass es in die Armut noch tiefer abrutscht. Nepal gehört eh schon zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Und deshalb haben wir uns gleich direkt nach der Soforthilfe auf Schulen fokussiert, haben Zeltschulen aufgebaut und haben Traumatrainings gemacht. Also sprich, wir haben alle Kinder eingeladen. Und die Lehrer, weil wir auch sehr schnell verstanden haben, die Lehrer, die haben mit demselben Trauma zu kämpfen. Und das ist uns anscheinend so gut gelungen, dass die Regierung uns gebeten hat, das nicht nur in unseren Schulen zu tun, sondern auszuweiten über eine ganze Region. Das haben wir dann auch getan und dann eben mit den Zeltschulen unterstützt. Und der Aufbau hat sehr lange gedauert. Also ich bin damals in Deutschland gewesen, konnte Gott sei Dank ganz schnell hier tätig werden, wurde auch eingeladen von vielen Menschen, die mir dann zugehört haben und die haben sich verbunden und Geld gespendet eben für die Erdbebenopfer.
Du gehst auch in deutsche Schulen, nicht?
Ja, gerne sogar, weil ich denke immer, den deutschen Schülern mal zu erklären, wie viel Rückenwind sie hier genießen, das ist denen ja gar nicht klar. Also die beschweren sich ja glatt noch, ich muss heute in die Schule und so.
Ja, ja.
Ein Nepali-Kind läuft stundenlang über die Berge, zum Teil noch barfuß, um überhaupt in eine Schule zu kommen.
In die Schule gehen zu dürfen.
Genau, und hier beschweren sich die Eltern, wenn sie keinen Parkplatz vor der...
Für ein SUV kriegen.
Genau, vorm Schulgebäude bekommen. Also da hat sich die Welt echt verschoben, aber gut.
Du hast immer wieder erwähnt, dass in diesen Ländern die Menschen anders gucken. Der Blick der Menschen sei anders. Das hast du verschiedentlich in Interviews gesagt. Warum? Oder inwiefern gucken Menschen dort anders?
Also der Blick aufs Leben.
Der Blick aufs Leben, aber auch, ich habe es so verstanden, so wie sie dich angucken.
Naja gut, also ich glaube, also wenn ich hoch in die Berge fahre und in Dörfer das erste Mal komme, also da begegne ich mehr als verwunderten Blicken, denn ich bin sehr groß, also sehr lang. Viel länger als die Nepali-Frauen, die gehen mir meistens höchstens bis zur Schulter. Dann natürlich die blonden Haare, die blauen Augen. Also da ist durchaus schon passiert, dass Leute vor mir weggelaufen sind. Ist auch schon mal ein Wasserbüffel vor mir weggelaufen.
Es ist ein Wasserbüffel vor dir weggelaufen, weil er noch nie eine blonde Frau
ist. Ja, weil ich ihm in die Augen geguckt habe und da so einen Schock bekommen. Und genauso geht es am Anfang auch den Bergleuten, die wissen dann nicht, oh Gott, was ist denn das für ein Wuschel, der jetzt da hier hoch zu uns gekommen ist, kann die überhaupt sprechen? Und wenn die dann merken, also ich verbinde mich natürlich immer zuerst mit den Frauen, das ist leichter. Und wenn ich ihnen dann erzähle, ich bin auch Mutter und und wir unsere Gemeinsamkeiten finden, dann ist das Eis auch meistens ziemlich schnell geschmolzen. Also Ich werde nie vergessen, einmal das erste Mal in Mugo oben, eine ganz abgelegene Region, die haben natürlich noch keinen Ausländer gesehen. Da haben sie mir dann ein Baby auf den Arm gegeben und das Baby nuckelte dann ganz verzweifelt an meinen Treadlocks, weil es
dachte,
da kommt was raus. Also ja, ist genau. Das ist
voll ein schwerer
Irrtum.
Und
da haben schon mal alle gelacht und dann hat es mir noch auf den Schoß gepinkelt und dann war ich akzeptiert. Also dann ab da war alles gut.
Du hast sehr viele Geburtshäuser.
Ja.
Da wir gerade von Babys sprechen. Mitgeholfen aufzubauen oder zu errichten. Warum, was ist die Idee hinter diesem Geburtshaus?
Tja, also das habe ich erst dort oben gelernt. Also wir haben dort Hilfe zu Selbsthilfeprojekte, die eigentlich landwirtschaftlich, Mikrokredite und solche Geschichten. Und als ich dann die Dorfgemeinschaften besser kennenlernte, zogen mich die Frauen zur Seite und sagten, weißt du, danke für die viele Hilfe. Also danke, dass wir unser Leben jetzt eine Chance kriegen. Aber unser größtes Problem ist eigentlich die Kindsgeburt. Also ja, warum denn? Und dann sagten sie, ja, wir haben eine gewisse Geisterfurcht hier. Jeder hat eine Statue von Gott in seinem Haus. Das kann ein Flussgott sein, ein Berggott. Und sobald die Statue steht, darf im Haus nicht mehr geblutet werden. Das bedeutet, die Frauen müssen einmal im Monat, aber auch zur Kindsgeburt, das Haus verlassen. Nur, sie sind so arm da oben in Bergen. Also als wir anfingen zu arbeiten, war die Lebenserwartung lag bei 36 Jahren. Das liegt am Hunger und das liegt natürlich an Krankheiten, die nicht bekämpft werden können und an der hohen Mütter- und Kindersterblichkeitsrate. Die gehört zu den höchsten weltweit wegen dieser Tradition. Ja, und ich fragte dann, wo geht ihr denn dann hin? Wir reden ja hier wirklich von 3.000, 3.500 Meter hohen Dörfern, ja. 4.000 zum ja. Teil. Also bitterkalt, sobald die Sonne untergeht. Und die sagten mir dann, ja, wir gehen entweder in den Wald. Und ich sage, zeig mir mal die Stelle. Ich dachte, da steht jetzt ein Hüttchen. Gar nichts war da, gar nichts. Und da graben die sich dann ein Loch und bringen dort ihr Kind zur Welt. Oder sie gehen in den Kuhstall. Wenn ich da nur 2 Sekunden sitze, habe ich 700 Fliegen an meinem Leib. Und da muss die Frau allein ihr Kind zur Welt bekommen, 20 Tage dort verharren, am offenen Feuer, sich noch selbst versorgen. Das heißt, das Kind atmet die ganze Zeit diesen Rauch ein. Und und so hat jede Familie Verluste zu beklagen. Jede Familie hat entweder eine Mutter oder irgendein Kind schon verloren.
Aber konntest du denn diesen Glauben, diesen Geisterglauben brechen?
Nein, ich will das auch gar nicht, weil ich bin die Ausländerin, ich weiß ja durchaus nicht alles besser. Also ich erdreiste mir nicht, dorthin zu gehen und zu sagen, ja, Leute, meine Ideen sind die besten, macht das mal anders. Und das war ja genau das Schwierige. Wie gehe ich daran, ohne ihre Tradition zu brechen und ohne sie auch ihnen irgendwie, sie dafür, weiß ich nicht, zu kritisieren. Und so habe ich mir dann den Schamanen geschnappt des Dorfes, ein wunderbarer alter Mann, ein Riesencharisma, und habe mit ihm gesprochen und habe gesagt, würdet ihr denn euren Frauen erlauben, wenn ich ein Geburtshaus bauen würde, das nur für die Geburten da ist, sodass die Frauen da hinkommen können. Wir würden eine Hebamme dort abstellen, wir würden das gut einrichten. Und so würdet ihr ihnen das überhaupt erlauben? Und hat er überlegt und sagte, naja, solange du keinen Gott da reinstellst, ist es okay.
Geht das?
Also, das hatte ich eh nicht vor, prima. Ja. Und so haben wir dann, er wurde Bauleiter von unserem ersten Geburtshaus. Da wusste ich, es ist gebonkt.
Also, es klappt.
Genau, es wird klappen. Und so hat dann das Dorf in Eigenarbeit ein Jahr lang, da musste wirklich oben, dort oben gibt es keinen Strom, keine Infrastruktur, keine Steckdose, nichts. Das heißt, jeder Stein musste passend geklopft werden, um überhaupt eine Mauer zu errichten. Und das hat natürlich über ein Jahr gedauert in Handarbeit. Und als das Haus dann fertig war, war ich dementsprechend aufgeregt, weil ich wusste, die erste Geburt ist richtungsweisend. Ja. Also wenn da irgendwas schief geht, dann liegt das böse Auge auf dem Haus und dann nehmen die das nur noch zum Kartenspielen oder irgendwas.
Und es lief. Es
Gott sei Dank war es ein Junge und der hatte auch noch ordentlich Geburtsgewicht und war gesund und damit war alles gut.
Ich habe mal nachgelesen in Mugu, also Westnepal, genau. Du setzt dich für Existenzförderung durch Mikrokredite und entsprechende Trainings ein, du installierst Solarlichter und rauchfreie Öfen, Bau von Biogasanlagen, Solarlichtern, Lehmöfen und so weiter. Das ist enorm, was da passiert.
Einmal alles. Also,
sagen
wir so, also wir gehen vorher durch die Dörfer. Ich habe eine lange Liste erstellt, die war 8 Seiten lang. Da bin ich richtig deutsch.
Ja.
Und mit dieser Liste mussten dann unsere Sozialarbeiter, ich arbeite übrigens in Nepal nur mit Nepalis zusammen.
Ja.
Also wir sind keine Gruppe Deutscher, die da über Nepal herfällt oder so. Ich möchte, dass die Ideen im Land selbst geboren
Hilfe
werden.
Zur Selbsthilfe.
Und verwirklicht werden.
Genau.
Und dann sind wir immer mit dieser Liste durch und da habe ich wirklich alles abgefragt. Woran glaubt ihr? Welche Tiere kennt ihr? Welche Krankheiten? Woran sterbt ihr? Was macht ihr, wenn ihr krank werdet? Welche Kräuter kennt ihr? Wie viel Land besitzt ihr? Welchen Baum kennt ihr? Wie wisst ihr, wie man das erntet, wie man das sät und so weiter? Und nachdem das alles mal abgeklopft war, haben wir erst angefangen, die Projekte zurechtzuschneidern. Also wir sind nicht mit dem fertigen Plan da hoch, sondern wir passen das den Bedürfnissen, also der Not dort an. Die diktiert uns, was wir machen können.
Stella Dietjen ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten und liebe Stella, auch du musst ja Motivation von irgendwo herholen. Auch du wirst mal einen schwachen Moment haben.
Natürlich.
Und natürlich eine gewisse öffentliche Anerkennung hilft wahrscheinlich dabei. Und insofern freut es mich sehr und du wirst vielleicht ein bisschen erzählen können. Du hast kurz vor ihrem Tod noch Mutter Teresa getroffen und du hast den Papst, eine Audienz beim Papst gehabt. Mhm. Das ist ja eine
ganz toll war das.
Großartige Anerkennung. Aber zunächst, was mich natürlich interessiert, da ich Mutter Teresa nie die Hand schütteln durfte. Mhm. Was hast du für Erinnerung?
Ach, das war ganz wundervoll. Ich musste ihr begegnen. Das war mein dringendster Wunsch. Und so bin ich einfach nach Kalkutta gefahren. Ich wusste ja nicht, wie macht man das? Muss man sich da irgendwie anmelden? Oder? Also bin ich einfach in dieses Mutterhaus reingelaufen. Da war in dem Moment eine Messe. Und Mutter Teresa, das war ein halbes Jahr vor ihrem Tod, es war Ostersonntag sogar, sie saß im Rollstuhl in der ersten Reihe und ich wartete dann eben die Messe ab und bin dann sofort zu ihr hin. Und in Indien, wenn man jemanden wirklich Respekt erweisen möchte, berührt man seine Füße. Und so habe ich mich eben niedergekniet, habe ihre Füße berührt. Und diese Frau, wie gesagt, ein kleiner, zarter Körper, schon gebrochen der Körper im Rollstuhl, aber ganz lebendige Augen, voller Schabernack, voller, sie war lustig, sie war wirklich, sie hat gestrahlt. Und sie fragte mich dann, Kind, arbeitest du für meine Leprakranken? Ich bin fast umgefallen, weil ich dachte, ich habe ja nicht das Wort Lepra auf meiner Stirn stehen. Naja, und dann hat sie mich gesegnet und
es war
umarmt. Das war für mich was ganz Besonderes, denn ich wollte unbedingt sehen, natürlich jeder kennt, hat von Mutter Teresa gehört und es gibt ja auch die Leute, die dann lästern oder das irgendwie in Schmutz ziehen wollen. Ich muss sagen, ich habe ihr in die Augen geschaut. Ich weiß, diese Frau hat gedient und das gibt auch dann Kraft, wenn man solchen Menschen begegnen darf.
Bist du eigentlich selber gläubig?
Schon. Also ich folge jetzt nicht unbedingt mehr einer Kirche oder einer Religion. Vielleicht mache ich es mir da bequem und pick aus allem, was mir so begegnet, im Leben das raus, was mir passt. Also mir reicht ein Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ein schöner Baum ist für mich genauso heilig wie ein guter Tempel. Insofern, die Liebe ist die Kraft. Ja.
Der Papst hat ja eine Audienz gewährt. Ja. Worüber habt ihr gesprochen?
Also das war mir auch, also ich wurde irgendwann mal gefragt, wem möchtest du denn gerne noch begegnen? Ich hatte auch das Glück, den anderen beiden Päpsten zu begegnen, von Johannes Paul und eben auch unserem Herrn Ratzinger, also Benedikt. Und das habe ich mir aber selbst erarbeitet in Rom, da war ich einfach so lange hartnäckig, bis ich sie endlich getroffen habe und ihnen die Hand geben konnte. Und jetzt kam das durch mein Buch zustande. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das eben über Lepra und über diese ganzen Anfänge. Und da versuche ich, das Leben dieser Menschen darzustellen. Denn die Leprakranken, egal wie hässlich sie sind, sind Menschen wie du und ich. Die haben ein Herz, die haben Hoffnung, die haben Gefühle. Und das eben versuche ich in diesem Buch zu beschreiben. Ich habe ja auch so viele lustige Zeiten mit ihnen gehabt. Und dieses Buch durfte ich tatsächlich Franziskus überreichen. Und als der große Moment kam, ich war natürlich fürchterlich aufgeregt und stand neben anderen Herrschaften, die ihm auch vorgestellt wurden, fragte er mich natürlich, was ich mache im Leben. Und dann erzählte ich ihm in Kurzform, dass es mit Lepra anfing und dass da mein Herz eben für die Unberührbaren schlägt. Weltweit oder die Randgruppen. Ja, und dann zog er mich an seine päpstliche Brust und küsste mich. Und das hat mir auch eine Menge Energie gegeben. Der Mann hat Charisma. Also da, klar, ich habe das schon erwartet, aber manchmal werden Erwartungen ja auch enttäuscht.
Und er bricht mit Traditionen.
Wunderbar, ich liebe es.
Und sagt, die Armenkirche ist das, was mir vorschwebt. Auch ich habe eine große Bewunderung für diesen Papst. Der zweite Song, den sich Stella Dietjen gewünscht hat, ist von The Swipes. Und der heißt Back to Life und das ist der offizielle Song deiner Organisation.
Back to Life, that's the right direction to give back hope. Helping people to help themselves. Back to life, our idyllic world is on the ropes. Time to share some wealth. When can change all your life. On a lonely leper ask you how you are. One word gives you a taste for your life. He cares about you, that's what I call bizarre. 14 years as an untouchable without name. Surviving in the streets of India ain't no game. That it happens at the other side of the world.
Stella Dietjen ist zu Gast bei Malburkarts Frauengeschichten. Stella, du bist lange in Indien gewesen, bist jetzt in Nepal. Was hast du beispielsweise in Nepal von den Menschen dort gelernt? Was ist deine, wo du sagst?
Die Schönheit der Einfachheit.
Wird die Dankbarkeit ist größer mutmaßlich als...
Nein, aber dass eben auch in Einfachheit eine Schönheit liegen kann. Also, dass man im Leben nicht so viel braucht, um sich glücklich zu definieren, dass eigentlich, dass es ganz wenig ist. Und das lebt Nepal. Also jetzt auch gerade nach dem Erdbeben, wenn ich den Leuten sage, oh Gott, wie fürchterlich und wie schrecklich, dann sagen die, ach, und die haben nichts mehr, nichts. Und die sagen, ach, es geht schon, wir haben noch unser Leben.
Ja. Fragen dich die Menschen in Nepal über Deutschland aus beispielsweise? Oder wissen sie überhaupt, dass es Europa gibt?
Nein, also die Bergleute, für die ist es wirklich nicht greifbar. Nein, die haben auch keine Fernseher, also insofern, die können sich das gar nicht vorstellen, wo ich herkomme. Da reicht schon, wenn ich sage, ich komme aus Kathmandu. Das ist für die schon Großstadt genug.
Die Hauptstadt
und, genau,
Nepals.
Genau.
Und wenn du hier bei mir im Studio sitzt, dann fällt auf, dass deine Lebenslust, dein Enthusiasmus, es fällt auf, dass du lächelst, wenn du von deiner Arbeit berichtest. Ich kenne viele Menschen, die eine sehr viel sicherere und komfortable Arbeit haben, die im Regelfall nicht lächeln. Und du lächelst.
Ja.
Und du tust das, obwohl... Auch dein Leben ist nicht frei von Rückschlägen.
Nein.
Du hast deinen Bruder verloren an einer Hirnblutung. Deine Mutter lebt.
Gott sei Dank noch, ja.
Ja, genau. Lebt, aber hat eben jetzt nur noch ein Kind. Das heißt, du kümmerst dich auch um deine Mutter. Du fliegst oft zwischen Kathmandu und Frankfurt hin und her, um ihr das Gefühl zu geben, die Tochter.
Da ist noch jemand.
Da ist noch jemand. Du hast mir erlaubt, das anzusprechen. Du bist in Indien auch vergewaltigt worden. Wo kommt die Kraft her?
Naja, also ich denke...
Für das trotzdem. Die Erika Pluha, die auch hier Gast bei Malburkarts Frauengeschichten war, sagte immer, ich liebe das Wort trotzdem.
Ja, das könnte ich für unterschreiben. Gut, also ich meine, ich denke, kein Leben bleibt frei von Rückschlägen. Manche haben vielleicht ein wenig mehr Glück und gehen etwas sanfter durch ihr Leben. Auf manches hätte ich gerne verzichten können, das gebe ich offen zu. Andererseits denke ich, es sind halt diese, gerade diese Momente, die die tiefen Furchen ziehen. Es ist dann zwar die tiefe Furche des Leids in dem Moment, aber die kann man ja dann später wieder mit Glück füllen. Also ich denke, das Leben ist wie eine große Welle. Es geht hoch und runter und man muss einfach weiterschwimmen.
Wir haben gestern kurz telefoniert. Und du hast in dem Telefongespräch gesagt, für mich spielen, in meinem Leben spielen Abschiede eine große Rolle.
Klar. Einerseits die Menschen, die durchs Leben ziehen. Also ich habe viele Freunde, die kommen einmal im Jahr nach Kathmandu und dann fahren sie wieder. Das sind natürlich auch kleine Abschiede. Der schlimmste war der von meinem Bruder. Das hat mein Leben wirklich in zwei Teile geteilt, denn mein Bruder stand immer an meiner Seite. Ich hätte Back to Life nicht ohne ihn. Er hat damals den Verein gegründet, dem ein juristisches normales Fundament gegeben, sodass wir auch Spendenquittung geben können, dass wir vom Finanzamt kontrolliert werden, dass wir ordentlich angemeldet sind. Das hätte ich von Indien nicht leisten können. Also er wurde damals von meinen Eltern rübergeschickt. Da hieß es halt, guck mal, die ist völlig durchgeknallt. Ja, schau mal, was sie macht, und versuch sie zurückzuholen. Und als mein Bruder das sah, hat er gesagt, nee, du gibst hier so viel Hoffnung. Wie gesagt, wir dachten erst, es ist nur ein paar Jahre. Aber er hat gesagt, ich helfe dir jetzt. Also ich überrede dich nicht zurückzukommen. Das kann ich den Leprakranken ja wohl schlecht antun. Und den vielen Kindern hier, ich helfe dir. Und das war natürlich, der war immer meine Stütze und einfach der engste Mensch, den ich hatte im Leben. Ja, hart ohne ihn, aber...
Dein Sohn hilft
ja,
dir.
Ja, genau.
Der ist jetzt bevor erwachsen. Wir über deinen Sohn sprechen, möchte ich zunächst Rod Stewart spielen. Das ist gut, aber auch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, dass immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Und das ist ein älterer und der heißt Never Give Up on a Dream. Und lassen Sie mich sagen, Rod Stewart hat ihn damals aufgenommen zu Ehren eines jungen Mannes, der durch Kanada und Amerika gelaufen ist, um Geld zu sammeln für die Erforschung einer bestimmten Krebsvariante, an der er selber gelitten hat und an der er auch gestorben ist. Und Rod Stewart war so beeindruckt von diesem Mann, dass er ihm einen Song gewidmet hat. If there's doubt and you're cold, don't you worry what the future holds. We gotta have heroes to teach us all to never give up on a dream. Claim the road, touch the sun. No force on earth could stop you run. When your heart bursts like the sun, never, never give up on a dream. Rod Stewart gab die einzig wahre Empfehlung. Stella hat kräftig genickt, als er gesungen hat, Never Give Up on a Dream. Dein Sohn, lass uns über ihn sprechen, der ist mit dir in Kathmandu, der war immer dabei.
Immer, der ist da hineingeboren worden, er hatte keine andere Wahl.
Und hilft dir jetzt bei deiner Arbeit?
Ja, also er hat jetzt das Abitur bestanden. Ich bin ganz glücklich, denn...
Da unten?
Nein, das habe ich ihn... Ich bin auch eine strenge Mutter. Also ich habe gesagt, du musst jetzt deinen Pass verdienen. Also ich meine, ich habe mit ihm immer Deutsch gesprochen. Er hat Deutsch fantastisch gesprochen. Und er konnte es aber nicht lesen und nicht schreiben. Und in der Schule in Kathmandu, die eben Englisch geführt war, gab es nie Deutschunterricht. Und als mein Bruder starb, war ich in Deutschland und merkte auch, ich kann jetzt nicht so schnell hier weg. Weder, dass ich jetzt meine Mutter damit alleine lassen möchte, noch musste ich erstmal selber mich wieder zusammenfügen irgendwie. Und so holte ich ihn dann mitten im Schuljahr rüber und habe in Deutschland eine Schule gefunden, die habe ich bekniet und habe gesagt, bitte, bitte nehmen Sie meinen Sohn mitten im Schuljahr auf. Ich möchte nicht, dass er das Jahr verliert. Und die haben gesagt, naja, er muss aber jetzt das alles dann auch in Deutsch leisten können. Und so hat er dann für ein paar Monate dort teilgenommen. Und als es dann eigentlich wieder daran ging, zurückzugehen für ihn, um eben das Abitur in Kathmandu zu machen, hat er gesagt, weißt du was, ich will es jetzt hier probieren. Und da dachte ich mir, mein Gott, das ist sehr, sehr schwierig gewesen für ihn, weil er ist blond, groß, weiß. Also die Lehrer haben immer gedacht, wir veräppeln die ein bisschen. Also ich habe gesagt, stellt euch einfach einen Inder mit Turban vor. Er kann kein Deutsch schreiben. Also bringt es ihm bei. Also er wird es jetzt lernen. Aber er hat das super hingekriegt. Und jetzt sage ich halt, jetzt hast du dir deinen Pass verdient. Jetzt bist du auch richtiger Deutscher, so wie wir alle. Und ich glaube, das war gut so. Also manchmal haben Schicksalsschläge auch etwas. Ich hätte es sonst nie gemacht. Sonst hätte er natürlich das ganz normale in Englisch. Englisch ist seine erste Sprache. Das kann er noch viel besser, aber ich finde es gut. Yes.
Man kann das ruhig erzählen. Stella Detjen, wir haben uns vor einigen Wochen zufällig im Restaurant getroffen. Mhm. Wenn du mit deinem Sohn zum Beispiel in so einem schönen Restaurant sitzt oder wieder hier bist, kommt nicht manchmal dann doch der Wunsch auf, sei es bei deinem Sohn, sei es bei dir, wir machen das vielleicht noch ein, zwei Jahre und dann kommen wir zurück nach...
Nö, da ist eher der Wunsch, mit den Händen essen zu wollen.
Ja.
Ja, das ist so. Nein, also ich bin jetzt wirklich über 20 Jahre in Asien. Ich kann beide Welten. Ich fühle mich auch in beiden Welten gut mittlerweile. Aber dennoch, also merke ich, dass ich in Asien aufgehoben bin. Also ich da liegt wohl meine Aufgabe. Also,
ich frage das alle meine Gäste, weil ich das die mit spannendste Frage finde, die man an einen Menschen stellen kann. Ja. So will ich dich auch fragen. Was ist für dich Heimat?
Da, wo ich bin. Da, wo die Menschen sind, die ich liebe. Ja. Mhm.
Aber du verbindest Heimat nicht mit Sprache, mit einem Geruch, mit...
Auch, aber nicht nur. Nein. Nein, das ist austauschbar.
Da, wo du bist, ist Heimat.
Ja, da, wo ich mich wohlfühle. Die nehme ich einfach mit.
Die dritte Musik, die Stella Detjen mitgebracht hat, die ist von niemand Geringerem als ihrem Sohn.
Genau. Er liebt Musik schon immer. Er hört sie auch besser als ich. Er hat da viel mehr Talent. Und er sitzt halt gern an seinem Computer und macht Musik.
Und der Sohn greift jetzt selber sozusagen in die Tasten.
Ja, genau.
Und der Song heißt Superior Knowledge.
Ja, warum nicht?
Von Cosmo.
Genau, Cosmology.
Das war dein Sohn, der Musik gemacht hat. Wird dein Sohn dein Nachfolger? Ist das so eine dynastische Regelung bei Back to Life?
Nein, das ist es gar nicht. Im Gegenteil, als er das erste Mal den Wunsch äußerte und gesagt hat, er würde gerne jetzt mal anfangen, in den Projekten zu arbeiten, um zu sehen, ob er sich das zutrauen würde, war ich zuerst, also zwar einerseits sehr dankbar und sehr glücklich, aber auch geschockt, weil ich nicht möchte, dass er sich gedrängt fühlt. Also es
muss
ist
von ihm
aber
kommen.
Auch sein Leben. Ich meine, vom ersten Augenblick an hat er das gelebt. Er hat ein sehr großes Kulturverständnis und Menschenverständnis. Also für ihn ist ein Chinese, ein Inder ganz leicht zu fassen oder ein Nepalese. Und das ist sein großes Talent. Und da wäre er natürlich sehr gut aufgehoben, vor allem, weil er ja auch wirklich die Wurzel dieser Arbeit kennt und genau weiß, was, also ihn treibt wahrscheinlich dasselbe an, was mich antreibt. Aber die Entscheidung muss komplett von ihm selber kommen. Ich bin einfach nur dankbar, weil ich mir oft überlegt habe, ich meine, er hat wirklich kein leichtes Leben gehabt mit den ganzen Krankheiten um ihn herum. Die Überbevölkerung, der Schmutz, der Dreck in jedem Haus oder Wohnung, in der wir gewohnt haben, war immer alles verschimmelt. Also selbst wenn man das, ich habe es bekämpft wie verrückt, es ist nicht zu machen. Also das heißt, der Lebensstandard war halt schon wirklich sehr gering. Nie eine Waschmaschine gehabt, Kühlschrank und sowas, konnte man immer nur von träumen. Und ich habe oft gedacht, oh Gott, wenn der mal erwachsen wird oder in die Pubertät kommt, da wird er mir das wahrscheinlich gehörig vorwerfen und sagen, ja, eigentlich bin ich ein Deutscher. Ich könnte auch schöner leben und bequemer und besser und sicherer. Warum tust du mir das an? Und deshalb bin ich natürlich jetzt hellauf begeistert, dass er selber den Wunsch äußert. Das heißt, ich habe da wenigstens nichts falsch gemacht. Ich habe ihm kein Leben aufgedrückt, das er nicht leben wollte, sondern er ist dankbar dafür heute. Und was er jetzt aber daraus macht, also ich habe versucht, ihm Flügel zu geben. Er soll selber damit fliegen und selbst entscheiden, weil ein Beruf zieht man durchs ganze Leben, der soll auch glücklich machen. Also insofern, ich unterhalte mich dann wieder im halben Jahr mit ihm.
Wie kann man dir helfen? Also nicht dir als Person, das geht schon. Aber wie kann man Back to Life helfen?
Naja, wir haben eine, glaube ich, sehr gute Website, die ausführlich informiert. Da sind viele Bilder und Filme und natürlich eben auch die ganzen Projekte beschrieben. Und man kann bei uns Pate werden. Also wer uns regelmäßig helfen möchte und sich für ein Projekt besonders interessiert, sei es die Geburtshäuser, sei es neue Schulen aufzubauen. Wir haben es geschafft, in den letzten Jahren insgesamt 19 Schulen in Nepal zu bauen. Das sind 8.700 Kinder, die jetzt Unterricht haben können. Dafür brauche ich Menschen, die sich verbinden, die sagen, ich mag diese Idee. Ich gebe im Monat 10 Euro, 15, 20, 50, was immer da ist. Und da kann ich natürlich etwas aufbauen. Da weiß ich, das kommt monatlich und da kann ich mit planen. Ja, und da hoffe ich natürlich immer auf Menschen, die sich mit uns verbinden.
Meine Damen und Herren, wir haben heute Stella Detjen zu Gast gehabt, die einmal mehr vorgestellt hat, ihre großartige Initiative Back to Life, die in Nepal und in Indien Enormes bewirkt. Und ich danke dir, liebe Stella, dass du meine Einladung angenommen hast zu Maya Burkhardts Frauengeschichten.
Namaste, danke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.